ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Die Deutschen sind mit dem Grundgesetz zum ersten Mal in der Demokratie angekommen und sie haben sich gelöst von einer Entwicklung, die ihre ganze Geschichte bestimmt hat, nämlich eine völkische Gesinnung, eine auf Rasse und Volk und Volkstum und Volksgemeinschaft und Nationalismus gegründete Gesellschaft. Die ist abgelöst worden durch das Grundgesetz. Aus Untertanen sind Staatsbürger geworden.
Aus Untertanen sind Staatsbürger geworden. Mit diesen klaren Worten benennt Gerhard Baum die Entwicklung der Deutschen zu den Bürgern des Grundgesetzes. Die Aufnahme von Gerhard Baum ist aus dem letzten Jahr. Vor wenigen Tagen, am 15. Februar, ist Gerhard Baum gestorben. Und mit diesem Podcast wollen wir auf das Leben von Gerhard Baum schauen und ihn würdigen. Und damit herzlich willkommen zu den JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer. Ja, mit dem früheren Bundesinnenminister, klugen Anwalt und Kämpfer für Menschenrechte und liberale Demokratie hat mein Kollege Frank Bräutigam im letzten Jahr noch gesprochen für eine Doku zum Grundgesetzjubiläum. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt hier im Podcast auf das Treffen mit Gerhard Baum zurückschauen. Hallo Frank.
Hallo Max.
Ja, und mit im Studio ist für unseren Podcast zum Tod von Gerhard Baum auch mein Kollege Klaus Hempel. Hallo Klaus.
Hallo.
Ja, erstmal zu dir, Frank. Dein Treffen mit Gerhard Baum, das war ja im letzten Jahr für eine Doku zum Grundgesetzjubiläum. Zuerst einmal, wann und wo hast du denn Gerhard Baum getroffen?
Ja, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Wir haben unsere große ARD-Doku zu 75 Jahre Grundgesetz produziert und von Anfang an war für uns Gerhard Baum ein wichtiger Gesprächspartner. Und ich hatte ein Interview mit ihm und Maximilian Steinbeiß vom Verfassungsblog zusammen und zwar in Berlin im Futurium. Also wenn man auf den Hauptbahnhof dort zugeht, zwei Gebäude rechts davon ist so eine große Glasfront, steht Futurium drauf. Das ist ein Ort mit Ausstellungen für Schülerinnen und Schüler, wo man über die Zukunft der Demokratie diskutiert und ganz viel lernt. Und dort haben wir das Interview geführt. Gerhard Baum kam extra aus Köln angereist. Also ihm war das auch wichtig, bei so einer Doku mitzumachen. Und wir hatten da aufgebaut. Und er kam dann hoch, ging am Stock, aber war vom Kopf her einfach von Anfang an hellwach, brillant, sprühte vor Energie quasi und hatte Lust auf dieses Interview, das ich da mit ihm dann geführt habe. Für unsere Doku kann man in der ARD-Mediathek auch noch gucken, wie gut ist unser Grundgesetz, heißt die.
Futurium, das passt ja irgendwie auch. Futurium steckt Futur, Zukunft drin, Zukunft der Demokratie. Das war ja auch für Gerhard Baum, glaube ich, ein wichtiges Thema bei dem Gespräch, das du geführt hast mit ihm zu der Doku zum Grundgesetz. Was war dein Eindruck? Was war ihm da besonders wichtig?
Also wir haben trotz Futurium erstmal in der Vergangenheit begonnen, weil es ist ja schon beeindruckend, seine Lebensgeschichte. Er sagt dann so im Nebensatz, ich habe die Dresdner Bombennacht überlebt. So, und dann kommt man erstmal ins Schlucken und natürlich wollte ich das auch hören, wie hat er diese ersten Tage des Grundgesetzes erlebt und sehr bewusst, als junger Mann hat er mir dann erzählt und aber auch eine Begebenheit geschildert, er wollte als Schüler eine Gedenkveranstaltung zum 20. Juli Stauffenberg in seiner Schule machen und das haben die Lehrer ihm verboten. Also das nur so als ein Beispiel der jungen Bundesrepublik damals, wie die Welt war. So, und dann haben wir über das Grundgesetz gesprochen. Unser Thema war, wie gut ist das eigentlich geschützt? Also die Ewigkeitsgarantie, da steht ja drin, man darf das alles gar nicht ändern, reicht das? Und da war er ein energischer Kämpfer dafür zu sagen, das ist wichtig, dass diese Sicherungen im Grundgesetz drinstehen, aber das reicht nicht. Wir alle müssen dafür kämpfen, dass diese Grundwerte des Grundgesetzes auch gelebt werden und nicht angetastet werden. Das war so seine große Linie, die ihm sehr wichtig war.
Ich glaube, ihr habt ja auch gesprochen noch über das Bundesverfassungsgericht. Der hat ja als Anwalt da sehr viele berühmte Verfassungsbeschwerden auch irgendwie durchgebracht. Ich erinnere mich an den großen Lauschangriff. Das war, glaube ich, auch so ein Thema, was ganz wichtig für ihn war. Also dieser Rechtsstaatsanwalt, der er auch war, kam das für dich in dem Gespräch auch nochmal so raus? Auch dieses Persönliche, was da so drin steckte, dass er sich nicht nur eine gewisse Haltung hatte zur Demokratie und zu den Inhalten des Grundgesetzes, sondern auch so als Akteur, dass er da so in Bewegung war und aktiv war, gerade auch als Anwalt dann so quasi, als Prozessvertreter, bevollmächtigter vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie hast du sozusagen das erlebt, diese Haltung von ihm?
Diese Haltung als Kämpfer für die Demokratie, also das war so der rote Faden in diesem Gespräch auch. Und ich habe ihn vor Gericht hier gar nicht mehr so erlebt, aber ich weiß noch, wie er auch einmal bei Hart aber fair saß. Da ging es um den Schirach-Film, darf man ein Flugzeug abschießen? Und er war so ein bisschen allein auf weiter Flur, der sagte, nein, natürlich darf man das nicht. Das widerspricht dem Grundgesetz, musste sich aber da sehr rechtfertigen. Also das war insgesamt diese Kämpfernatur, die habe ich schon immer wahrgenommen und die habe ich auch in diesem Gespräch erlebt. Ich habe aber auch eine große Sorge wahrgenommen über die aktuelle Situation. Es gibt viele Verfassungsfeinde aktuell, das hat er immer wieder betont und appelliert an die junge Generation, sich nicht nur vor dem Computer zu verkriechen, sondern nach draußen zu gehen und dafür zu kämpfen, dass diese Grundwerte des Grundgesetzes auch weiter leben. Das war ihm ganz wichtig. Was mir ehrlich gesagt aber in Erinnerung geblieben ist, auch eine ganz banale Begebenheit in diesem Gespräch. Ich habe über diese tiefgehenden Dinge mit ihm gesprochen, merkte dann aber, er guckt ab und zu so ein bisschen an mir vorbei, nach hinten. Und einmal sagte er dann so ganz gedankenverloren nebenbei fast, ich liebe Züge. Was war der Grund? Neben mir die große Glasfront des Futuriums, Berliner Hauptbahnhof, und da fuhren eben im Minutentakt die Züge vorbei und er guckte denen so sehnsuchtsvoll hinterher. Also neben der großen Welt des Grundgesetzes und den großen Gedanken als Kämpfer hatte er auch so wunderbare Vorlieben wie ich liebe Züge.
Hat auch was Humorvolles, hat, glaube ich, auch, haben Leute gesagt, die ihn kannten, dass er immer auch so was Humorvolles, was eben neben der Sache lag oder ihn irgendwie noch da irgendwie interessiert hat, auch immer so hatte in seinem Wesen. Wenn du jetzt sagen würdest, du hast ihn da getroffen vor einem Jahr, was hat dich denn sozusagen an dieser historischen Person, man hat ja auch ein bisschen Ehrfurcht von so jemandem, der so ein Lebenswerk irgendwie auch geschaffen hat und was getan hat für diese Demokratie, was hat dich da so am meisten persönlich beeindruckt?
Ja, diese Mischung aus dem historischen Wissen und Selbsterleben der Nachkriegszeit und gleichzeitig das Engagement für eine junge Generation jetzt, denen zu sagen, ihr müsst wertschätzen, was da drin steht und dafür kämpfen. Er erzählte auch, dass er an einem Buch über das Grundgesetz für junge Menschen arbeiten würde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch fertig geworden ist, aber so diese Mischung und aber auch die Erfahrung, die er wirklich lebt und die er ausstrahlt. Das hat mich als Mahner nach vorne dann besonders beeindruckt.
Soweit mein Kollege Frank Bräutigam über sein Treffen mit Gerhard Baum im letzten Jahr. Wir wollen nun mit jemandem sprechen, die Gerhard Baum politisch sehr nahe stand, und zwar mit der früheren Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Sie, Gerhard Baum und der 2020 verstorbene Burkhard Hirsch galten in der FDP als eine Art Dreigestirn des sozialliberalen Flügels und, wenn ich das so salopp formulieren darf, als Dreiergang quasi der innerparteilichen Opposition gegen einen reinen Wirtschaftsliberalismus. Frau Leutheusser-Schnarrenberger, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ich grüße Sie.
Gerhard Baum, Jahrgang 1932, lebte als Kind in Dresden. Er überlebte dort während des Zweiten Weltkriegs die Bombardierung der Alliierten. Und 1950 zog er mit seiner Mutter und zwei Geschwistern nach Köln. Sein Vater starb in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und Gerhard Baum studierte wie sein Vater und Großvater dann später Jura. Er trat früh in die FDP ein und 1972 wurde er dann Bundestagsabgeordneter. Soweit mal ein ganz kurzer Abriss seiner Biografie. Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie kannten Gerhard Baum sehr gut, sehr lange. Was für ein Mensch war er? Welcher Mensch bleibt Ihnen in Erinnerung?
Gerhard Baum war ein Mensch, der viel Humor hatte, was man nicht immer in der politischen Auseinandersetzung auch erlebt hat, der von einer tiefen Überzeugung getragen war, die gerade auch aus seinen Erlebnissen in seiner Geburtsstadt Dresden, der Flucht 45 aus dem brennenden Dresden, dann zuerst nach Bayern und dann der Umzug nach Köln herrührte. Da hatte er erlebt, was es bedeutet, wenn alles zusammenbricht, wenn man eigentlich keine Zukunft vor sich sieht und wie wichtig es da ist, auch sich selbst zu orientieren, selbst eine Haltung zu entwickeln für Demokratie, für Freiheit. Und das hat mich immer, immer sehr beeindruckt, denn das hat ihn in allen seinen Lebensphasen und gerade die politischen waren doch von einem Auf und Ab auch geprägt, hat ihn da immer letztendlich gefestigt und hat ihn dazu gebracht, immer auch zuversichtlich wieder auf die Zukunft, auf die nächsten Tage und Jahre zu schauen. Und das hat mich wirklich tief, tief beeindruckt.
Frau Leutheisser-Schnarrenberger, Sie haben es gerade angesprochen, diese frühen Erfahrungen, Sie haben von dem brennenden Dresden gesprochen. Jetzt haben wir in diesem Jahr den 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Wir gedenken ganz besonders an die NS-Geschichte. Welche Rolle spielte wirklich auch diese Erfahrung, dass er in seinem Leben Teile dieser NS-Geschichte auch erlebt hat? Welche Rolle spielte das für Gerhard Baum?
Für Gerhard Baum war wirklich ein fester Bestandteil all seines Denkens, dass es nie wieder diese Ausprägung von Antisemitismus, von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit geben kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war für ihn Credo. Darum herum haben sich seine Meinungen gebildet. Und da hatte er auch, wenn ich das so sagen darf, rote Linien für sich selbst. Wenn dieser Kernbestandteil von universellen Menschenrechten verletzt wurde, dann war mit Gerhard Baum nicht mehr ein Kompromiss zu finden.
Ich frage mich ein bisschen, wie diese roten Linien, wie Sie es genannt haben, bei ihm entstanden sind. Gerhard Baum ist ja schon sehr früh, 1954, glaube ich, in die FDP eingetreten. Und die FDP, gerade die FDP in Nordrhein-Westfalen damals, das war ja eine Partei, die man durchaus historisch bezeichnen kann als ein Sammelbecken ehemaliger Nazis sogar, muss man sagen. Wissen Sie, welche Rolle das für Gerhard Baum gespielt hat? Wie ist er damals in den 50er Jahren als junger Mann damit umgegangen?
Also er war ja bei den liberalen Hochschulgruppen sehr engagiert, auch schon Anfang der 50er Jahre in Köln nach 1950. Und er ist in die FDP eingetreten. Einmal, weil er diesen politischen Liberalismus für so wichtig hielt, aber auch gerade, weil er in Nordrhein-Westfalen diese Altnazis, die es in großer Anzahl gab, auch noch sehr das ausgeprägte nationale Denken bekämpfen wollte. Er wollte da eine andere FDP, die damit auch überhaupt in die Zukunft schauen konnte, mitschaffen. Und deshalb hat er diesen parteiinternen Kampf wirklich ausgefochten über viele Jahre, dann ja mit Erfolg. Die waren dann ja nachher alle weg. Aber ich habe ihn dafür auch ein Stück weit bewundert. Ich weiß nicht, ob ich das Engagement und die Motivation aufgebracht hätte, zunächst von einem Außenseiterposten zu versuchen, eine Partei so zu verändern, dass das, was noch aus der unsäglichen Geschichte der Nazizeit dort verankert war, dann nicht mehr eine Rolle spielt und auch die Menschen weg waren. Aber das hat ihn motiviert, auch weil er gesehen hat, wir brauchen eine andere Ostpolitik, eine andere Außenpolitik. Da muss man sich bewegen, da kann man nicht im Rückblick verharren. Und das hat sich, glaube ich, in diesen 50er, 60er Jahren mit seinem Wirken in der FDP, das war wirklich ein Kampf in der nordrhein-westfälischen FDP, das hat ihn dann auch über die ganzen Jahrzehnte hinweg sehr geprägt. Nie wieder ist auch daher für ihn gekommen.
Ich mache mal einen Sprung in die 70er Jahre. Die war ja geprägt vom Terror der RAF. Und 1978 wurde Baum dann Bundesinnenminister unter Kanzler Helmut Schmidt. Und ich möchte mal eine persönliche Begegnung mit Baum schildern. Das war 1980. Ich war damals Jugendlicher, ich war 15 Jahre alt. Und Baum besuchte damals als Innenminister das Freiheitsmuseum im Schloss im badischen Rastatt in der Nähe von Karlsruhe. Und ich habe das noch sehr stark in Erinnerung. Also man muss sich vorstellen, halb Rastatt war abgeriegelt, es gab Scharfschützen auf den Dächern. Dann kamen Sicherheitsbeamte, die haben das ganze Schloss gefilzt und nach Sprengsätzen durchsucht. Und dann fuhr auf einmal Innenminister Baum mit einer Fahrzeugkolonne vor, 4, 5 gepanzerte Fahrzeuge. Also das hat mich, muss ich sagen, wirklich ja sehr beeindruckt, auch irgendwo bewegt. Ja, also da hat man so irgendwie den Raff-Terror auf einmal gespürt. Welche Erinnerungen haben Sie selbst an diese Zeit?
In dieser Zeit, 1978, 80, war ich eher eine Beobachterin, war ich nicht aktiv. Ich bin 78 in die FDP eingetreten. Nicht wegen RAF-Terror und dem Umgang damit, sondern weil ich immer noch auch den Eindruck von Werner Mayhofer hatte. Werner Mayhofer, bei dem ich auch studiert hatte in Bielefeld. Werner Mayhofer war ja Innenminister von 72, trat dann zurück. In der Zeit war Gerhard Baum parlamentarischer Staatssekretär bei Werner Mayhofer und 78 folgte er ihm dann nach im Amt des Bundesinnenministers. Und Werner Mayhofer, Rechtsprofessor, war der entscheidende Denker für die Freiburger Thesen, die 1971 verabschiedet wurden. Also es war ein moderner Denker, einer der Aufklärung verpflichtet, einer, der immer gesagt hat, Freiheit und Sicherheit darf nicht zu Lasten der Freiheit in Problemsituationen aufgelöst werden.
Wenn wir uns die RAF-Zeit Frau Lauthausser Schnarrenberger nochmal genau angucken, ich habe gelesen, weil das war vor meiner Zeit, ich habe gelesen, dass in dieser Zeit Gerhard Baum auch, also nachdem sozusagen der deutsche Herbst 1977 die Entführung der Landshutmaschine, die Entführung auch vom Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, nachdem das durch war, diese ganz heiße Phase, hat er zu einer Phase der Nachdenklichkeit aufgerufen. Was bedeutete das für ihn? Phase der Nachdenklichkeit im Angesicht ja schon von sehr heftigem Terror. Das passt für mich erstmal nicht so ganz zusammen.
Gerhard Baum wollte nicht nur durch Repression auch wieder mehr Sicherheit schaffen in Deutschland. Dazu hat er sich ausdrücklich auch als Innenminister bekannt. Aber er wollte darüber hinaus sich intensiver mit den Wurzeln des Extremismus befassen, die Gründe erfahren, warum werden Menschen so, dass sie dann diese Terroranschläge begehen und schlimmste Kriminelle sind. Und deshalb hat er sich ja auch intensiv mit der RAF, auch mit einigen, die dort sehr prägend waren, befasst. Und das mündete dann unter anderem in einem Gespräch mit dem Horst Mahler, damals so einer der führenden Köpfe auch bei der RAF, also ganz links, dann nachher später wurde er ja dann ganz rechts.
Spiegelgespräch war das, glaube ich, damals.
Und da hat er beim Spiegel, haben die da ein Gespräch geführt, der Minister und der Terrorist, das was natürlich auf massive Kritik stieß, aber er wollte eben mehr, als dass der Staat handlungsfähig ist, was für ihn ganz klar auch sehr notwendig war. Er wollte wissen, was bewegt die und wo gibt es auch eine Möglichkeit zu sagen, kann man da irgendwas nachvollziehen? Er war nie in der Situation zu sagen, man kann irgendetwas rechtfertigen, aber er hat ja vielleicht da so die ersten Schritte getan, die dann später Klaus Kinkel auch mit seinen Initiativen, mit den verurteilten RAF-Tätern, mit einigen zu sprechen und zu sehen, gibt es da einen Weg von einer Art Versöhnung, eben auch teilweise eine vorzeitige Entlassung dann aus der Haft oder Gnadengesuche. Und das hat ihn damals auch schon umgetrieben, den Gerhard Baum.
Es gab noch eine zweite Sache, wo er sich engagiert hat. Das war der sogenannte Radikalenerlass, also Instrumente, die dafür sorgen sollten, dass Radikale, Linksradikale damals vor allem nicht im Staatsdienst unterkommen. Ich frage mich so ein bisschen, wenn Sie das jetzt so geschildert haben, das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit und quasi immer einen Mittelweg zu finden und nie auf eine Seite wirklich radikal umzuschwenken und die Freiheit zu sehr zu opfern. Was würden Sie sagen mit diesen Erfahrungen von Gerhard Baum im Rücken? Was hat er dafür mitgenommen für spätere Zeiten? Denn dieses Verhältnis Freiheit-Sicherheit, diese Abwägung, das beschäftigt uns ja bis heute angesichts neuer heftiger Gefahren.
Er hat doch mitgenommen, dann für die ganzen Jahrzehnte danach, auch als er nicht mehr Parlamentarier war, sich aber sehr, sehr engagiert hat, sehr vielfältig und auch in seinen Klagen beim Bundesverfassungsgericht gegen freiheitseinschränkende Bundesgesetze, dass letztendlich doch in manchen Bereichen der Staat als Reaktion auf den RAF-Terror in Gesetzen etwas überzogen hatte. Die sind ja dann nie mehr auf den Prüfstand gestellt worden. Also die Beschränkung mit Anwälten, wo natürlich auch Sympathisanten der RAF waren, Kontakteinschränkungen, Kontaktsperren und so weiter. Und ich glaube, er hat dann in den letzten Jahrzehnten dann seines Lebens mit auch diesen Klagen beim Bundesverfassungsgericht sehr viele, alle erfolgreich, einfach einen Weg gegangen, dass er im Zweifel doch gesagt hat, für die Freiheit, weil ein Staat, in den man misstrauisch ist, weil er zu weit geht in Überwachung, der hilft auch nicht den Bürgerinnen und Bürgern, dann wenden sie sich auch von ihm ab. Also ein schwieriger Weg, aber ich glaube, das ist das, was für ihn auch dann später noch eine große Rolle gespielt hat.
Zu diesen erfolgreichen Klagen kommen wir später noch zu sprechen. Gehen wir mal in die 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre, 1982, da schwenkte die FDP auf einmal um, nämlich Richtung Union, Richtung CDU. Und im Anschluss daran wurde dann Helmut Kohl mit Unterstützung der FDP Bundeskanzler. Das war ja eine sehr aufwühlende, aufregende Zeit politisch. Wie ist Baum denn damit eigentlich umgegangen? Weil gerade für den sozialliberalen Flügel war das ja, so habe ich es auch persönlich noch in Erinnerung, eine sehr schmerzhafte Zeit.
Das war für Gerhard Baum, glaube ich, mit die schwierigste Zeit, denn er war, so habe ich ihn auch immer verstanden, gegen diese Beendigung der Koalition, also teilte auch nicht diese Art des Vorgehens mit dem Wirtschaftspapier, mit dem Lambsdorff-Papier. Es wurde ja alles an der Wirtschaftspolitik auch festgemacht und war da, glaube ich, auch sehr unzufrieden, war sehr bei Hildegard Hamm-Brücher. Sie hatte ja für die nicht einverstanden waren mit dem Ende der Koalition, dann die bis heute nachwirkende Rede im Bundestag gehalten, aber auch mit anderen, mit Frau Matthäus-Meyer, mit Frau Schuchert und anderen, die dann die FDP verlassen haben. Das war für ihn ganz, ganz schwer. Ich glaube, es war auch eine Zeit, wo er eine gewisse Distanz dann zu Hans-Dietrich Genscher auch hatte. Er hatte da wohl doch vielleicht noch mehr erwartet, sich gegen diesen Bruch zu stemmen. Ich kann das nur so wiedergeben, ich selbst war nicht dabei und kenne nicht alle Verästelungen. Aber das war für ihn, glaube ich, am schwierigsten, denn er hat sich dann ja in dieser Zeit, wo es eine Zerreißprobe für die FDP war und es ja dann auch massenweise Austritte gegeben hat, wirklich hin und her bewegt, soll er dabei bleiben bei der FDP oder soll er mit austreten mit vielen anderen, auch Bundestagsabgeordneten, und hat sich dann für den Verbleib in der FDP entschieden, auch dann in der Koalition mit Helmut Kohl, und er war ja dann noch bis 94 Bundestagsabgeordneter, aber da hat er sich schwer getan und er hatte dann ja auch nicht mehr herausragende Aufgaben in der Bundesregierung, in der Koalition.
Frau Dr. Starnberger, Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, Zerreißprobe für die FDP. Das sei das damals gewesen, eine Zerreißprobe. Ich nehme mal jetzt diesen Begriff und trage ihn in unsere heutige Zeit. Noch kurz vor seinem Tod hat Gerhard Baum seine Partei stark kritisiert. Die FDP dürfe keine Klientelpartei für Wohlhabende sein, hat er gesagt. Und die Art und Weise, in der FDP-Chef Christian Lindner den Austritt aus der Ampelregierung inszeniert habe, das habe zu einem Vertrauensverlust geführt. Ich frage mich jetzt ein bisschen, diese Haltung, diese Oppositionshaltung zur eigenen Partei, wer kann denn nach dem Tod von Gerhard Baum jetzt diese Lücke eigentlich füllen in der FDP? Oder auch ein bisschen zugespitzt gesagt, wer wird die FDP in Zukunft daran erinnern, dass die Freiheit nicht nur die Freiheit der Stärkeren ist?
Ja, Gerhard Baum reißt eine ganz, ganz große Lücke. Das muss ich ganz, ganz offen sagen. Ich glaube, ich bin eine derjenigen, die ihm sehr nahe stehen, auch inhaltlich politisch. Es sind Teile auch der Julis, die ihn da immer unterstützt haben. Er hat aber auch immer Verständnis gehabt für die, die inhaltlich seine Auffassung teilen, aber gesagt haben, wir können jetzt uns nicht so nach außen positionieren, also sehr kritisch die Ausrichtung kritisieren, die Parteiführung kritisieren, denn wir sind in einer Phase jetzt auch mit Wahlen, wo wir alles tun müssen, um die FDP nicht zu beschädigen. Auch das hat er verstanden, sagt, ja, da muss man dann für sich abwägen, aber ich glaube, gerade wenn jetzt die Wahl vorbei ist, dann ist ganz, ganz wichtig, dass da laute Stimmen sind, die sagen, jetzt müssen wir über die künftige Ausrichtung der FDP doch nachdenken. Wir müssen wieder von dieser Konzentration auf Wirtschaft mit wichtigen Themen in der Wirtschaft, die heute natürlich alle Menschen berühren, aber wir müssen wieder dazu kommen, dass genauso stark die Themen von Freiheit, von Sicherheit, von Menschenrechten auch in der Außenpolitik, auch in Europa eine Rolle für die FDP spielen, also Verteidigung der liberalen Demokratie.
Mein Kollege Max Bauer hatte ja Sie gerade eben gefragt, also wer diese Lücke füllen kann. Und da ploppt bei mir so ziemlich stark, muss ich sagen, auf die Debatte und die Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz. Wir erinnern uns, da haben die meisten FDP-Parlamentarier dem Gesetz zugestimmt. Aber es gab eben auch ein paar Abweichler. Also ich nenne mal zwei prominente Namen, Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, die ja, ich sag mal, so ein bisschen auch für, wenn ich das so formulieren darf, für die alten Werte stehen, so ein bisschen auch für den linksliberalen Flügel. Sind das, würden Sie sagen, sind das Persönlichkeiten, die zumindest ansatzweise diese Lücke füllen können? Hat die FDP in ihren Reihen wirklich auch junge, gute, engagierte Leute, die so eine Lücke füllen können?
Also Sie haben jetzt die beiden genannt, die sind das natürlich, ganz klar. Gerade Konstantin Kuhle hat Gerhard Baum auch noch in den letzten Tagen vor seinem Tod besucht im Krankenhaus, Johannes Vogel auch. Sie hatten einen unglaublichen engen Austausch über jetzt die ganzen letzten Jahre hinweg. Und Sie sehen, ich würde sagen, nicht nur so alte Werte, sondern Sie sehen, wie diese Werte von ganzheitlichem Liberalismus, und das ist ja das, was Gerhard Baum und was auch ich vertrete, immer vertreten haben, dass das Alleinstellungsmerkmal einer liberalen Partei in einem viel stärker ausgefächerten Parteienspektrum ist, als die Konkurrenz in der Wirtschaftspolitik mit der Union, wo es eben viele Übereinstimmungen gibt und wo da es schwierig ist, so den wirklich besonderen Mehrwert durch die FDP auch für breite Teile sichtbar zu machen. Aber auch bei den Julis, die Frau Brandmann, Franziska Brandmann, die Vorsitzende, denke ich, ist eine, die auch genau in diese Richtung denkt und auch diese Haltung haben, nicht nur aus einer Überlegung heraus mal sagen, ja, Freiheit und Sicherheit ist schon ganz wichtig und die Abwägung und müssen auch ein bisschen was anderes sehen als Wirtschaft. Nein, die das auch wirklich innerlich so vertreten. Und ich glaube, Gerhard Baum hat sie sehr in diese Richtung auch motiviert, sie immer unterstützt, ihnen auch immer wieder Anregungen gegeben. Also ich sehe da mit neben den jetzt drei genannten Namen aber auch noch sehr viel mehr in der Partei.
Wir haben jetzt über Gerhard Baum als Politiker gesprochen. Lassen Sie uns ein bisschen seine zweite Karriere, würde ich jetzt mal sagen, anschauen. Denn er war ja ungefähr bis Anfang der 90er Jahre, ich glaube 94, im Bundestag. Davor war er Bundesinnenminister. Aber danach hat er noch eine zweite Karriere gemacht, nämlich wirklich als öffentliche Figur, aber auch als Rechtsanwalt. Unter anderem stand er für viele erfolgreiche Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe. Welche dieser Verfassungsbeschwerden waren denn aus Ihrer Sicht ja die zentralen, die wichtigsten?
Also, dass ich jetzt den Lauschangriff nenne, ist nachvollziehbar, weil ich mit ihm zusammen und mit Burkhard Hirsch da erfolgreich geklagt habe. Also es ging da um das heimliche Abhören in Privatwohnungen, wo auch dann privateste Gespräche mit einbezogen wurden. Und da hatten wir dann vollumfänglich Erfolg beim Bundesverfassungsgericht. 1996 bin ich ja deshalb zurückgetreten. 2004 kam dann das Urteil. Aber ich glaube, für ihn war daneben ganz, ganz besonders wichtig die Klage gegen die Online-Durchsuchung in dem nordrhein-westfälischen Gesetzen. Online-Durchsuchung des Computers, und daraufhin ist vom Bundesverfassungsgericht ja dieses sogenannte Computergrundrecht aus unseren bestehenden Grundrechten in der Verfassung entwickelt worden und dem Staat eine Schutzpflicht auferlegt worden für die Sicherung unserer informationstechnischen Systeme, für die der Einzelne eben die Sicherheit nicht übernehmen kann. Der kann für sein eigenes Gerät was machen, mit wirklich auch Firewalls und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, Verschlüsselungen und so weiter. Aber insgesamt für die Systeme kann der Einzelne ja gar nichts machen. Und das hat er immer als doch das wichtigste Urteil angesehen. Und bis heute hat er gesagt, es ist zu wenig getan worden, um dieses Urteil auch tatsächlich vollumfänglich in die Praxis umzusetzen. Es ist eigentlich ein bisschen untergegangen.
Also man kann sagen, Gerhard Baum hat wirklich mitgeschrieben an der Rechtsgeschichte bei der Schaffung eines neuen Grundrechts. Er hat darüber hinaus aber nicht nur in Karlsruhe Grundrechte vertreten, er hat ja wirklich auch als Anwalt in ganz vielen Feldern gearbeitet. Ich habe ein paar Sachen rausgepickt, die ich wirklich auch spannend fand. Er hat Opfer von Flugzeugkatastrophen vertreten, wie der Katastrophe von Rammstein oder dem Concorde-Absturz. Er hat auch ermittelt selber als Rechtsanwalt bei Datenschutzskandalen, bei der Telekom oder der Deutschen Bahn. Er war wichtig bei den Verhandlungen mit den Angehörigen der israelischen Opfer des Münchner Olympia-Attentats von 1972. Da gab es dann einen erfolgreichen Abschluss 2022 erst. Er war da wesentlich involviert. Was würden Sie denn sagen als Anwalt, der Anwalt Gerhard Baum? Was waren da seine Stärken?
Gerhard Baum hatte eine unglaubliche Stärke, in Sachverhalten zu erkennen, wo man Menschen, Opfern helfen muss und dass da auch was geht, ihnen zu helfen und dann aber auch volles Risiko einzugehen. Ich habe ihn erlebt, gerade auch bei Concord, bei vielen Betroffenen, wie er mit den Menschen gesprochen hat. Er war quasi dann vor Ort. Er hat da mit hunderten Menschen geredet und hat dann ja einige vertreten, um dann mit diesen Urteilen auch für andere etwas erreichen zu können. Also da war er unglaublich überzeugend und hat dann auch mit dem Julius Reiter, seinem guten Freund, der auch in der Kanzlei dann sehr, sehr aktiv war, der ja die Kanzlei mit ihm zusammen aufgebaut hat, einen gehabt, der das dann auch wirklich in die anwaltlichen Schriftsätze gebracht hat. Denn die Aufgabe von Gerhard Baum war gerade, da diese Sachverhalte zu erfassen, zu sehen, wem man da helfen kann, natürlich dann über die juristischen Linien zu diskutieren, aber dann die folgende Arbeit, klassische Arbeit, die hat dann seine wirklich hervorragende Kanzlei in Düsseldorf und jetzt auch mit Zweigstelle in Berlin gemacht. Und da hat er viel erreicht. Aber das Letzte, was er gemacht hat, was Sie eben erwähnt haben, 2022, zu verhindern, dass es einen Eklat gab mit den Angehörigen der Opfer von dem Olympia-Attentat. Das war wirklich das Allerwichtigste. Da waren die Gespräche so verfahren zwischen Regierung und den Angehörigen, die abreisen wollten wieder. Und da war er wirklich die letzte Rettung. Und er hat das hinbekommen. Er hat da verhandelt. Und wir wissen ja, dass er auch, schon als es um Entschädigung für Zwangsarbeiter während der NS-Herrschaft ging, dass er da auch die Angehörigen von Opfern vertreten hat, gegenüber der Bundesregierung, auch mit Erfolg. Da gab es dann ja Übereinkommen und gab es wirklich dann die Grundlage für diese wichtigen Entschädigungen, die Zwangsentschädigungen.
Und diese kommunikativen Fähigkeiten, die Sie jetzt beschrieben haben von Gerhard Baum, diese Fähigkeiten, die haben sich ja auch gezeigt, durchaus in den Medien. Also man kann durchaus sagen, dass Gerhard Baum auch so eine Art Medienprofi war. Er saß ja bis zuletzt noch in vielen Talkshows rum. Ich frage mich so ein bisschen über dieses Professionelle hinaus, der Medienprofi Gerhard Baum. Wie hat er die Öffentlichkeit gesehen? Die Demokratie eben nicht nur als ein Ort, wo Interessen ausgehandelt werden, sondern vielleicht auch darüber hinaus als ein Ort für demokratische Kultur?
Er hat sehr die Demokratie als den Ort gesehen, wo man mit Sprache eben auch Kultur verbreitet. Also die Art und Weise, wie Politiker reden über Sachverhalte, müssen auch einem Anspruch genügen. Also er war gegen diese Vereinfacher, gegen diese Sprechblasen. Er war sehr fürs Nachfragen. Er wollte sich nicht auf irgendwas festlegen lassen. Er wollte nie Menschen nach dem Mund reden. Und das hat ihm dann immer auch mal wieder Ärger eingebracht. Aber das war für ihn das Verständnis von Demokratie. Und gerade weil für ihn auch die Kultur als Teil dieser Demokratie, als Wirkung in unsere Gesellschaft hinein so wichtig war, hat er sich ja auch sehr, auch im Kulturrat Nordrhein-Westfalen über ganz, ganz viele Jahre, sehr für die Kultur, für ihre Unterstützung, für ihre Freiräume eingesetzt. Und das war für ihn ein Teil auch seines, wenn Sie so wollen, demokratischen Engagements. Und dazu gehört dann auch der Umgang mit den Medien. Und das hat er sehr gern gemacht. Ich denke, er hat das auch sehr genossen, auch dann Streitgespräche zu führen, aber immer welche, die ein Gespräch sind und nicht so das an den Kopf werfen von bestimmten Begrifflichkeiten. Das war das, was ihm besonders gelegen hat und wo er auch Freude dran hatte.
Er war sehr streitbar, ne? Er war sehr meinungsfreundlich, aber so habe ich ihn in Erinnerung, er ist nie unverschämt geworden.
Nein, das ist er nie und er hat auch nie Leute beleidigt. Das wäre vollkommen gegen seine Überzeugung gewesen. Aber man kann ja ruhig so mal hart in der Sache sein.
Gerhard Baum hat ja auch gerade in den letzten Jahren immer wieder vor den Gefahren für unsere Demokratie gewarnt. Und er hat namentlich die AfD auch als eine Gefahr für die Demokratie gesehen. Und meinem Kollegen Frank Bräutigam, da hat er in einem Gespräch letztes Jahr zum Jahrestag 75 Jahre Grundgesetz Folgendes gesagt.
Unsere Demokratie ist Herausforderungen ausgesetzt, wie nie nach dem Krieg, nie zuvor, in dieser Ballung. Es gibt eine rechtsextremistische Grundströmung in unserer Gesellschaft, die Teile des Bürgertums erreicht hat, das sich radikalisiert. Wir haben es zu tun mit einer wachsenden Zahl von Systemverächtern. Und wir haben eine Gefährdung dadurch, dass viele Menschen den Gefahren gegenüber gleichgültig sind.
Frau Leutheser-Schnarrenberger, lassen Sie uns das noch ein bisschen vertiefen. Was hat ihm im Hinblick auf unsere Demokratie Sorgen bereitet?
Ihm hat Sorgen bereitet, dass zu wenig Menschen in Deutschland sich herausgefordert fühlten, sich für die Demokratie einzusetzen, in vielfältiger Weise. Da ging es ihm nicht um Mitgliedschaft in einer Partei, sondern es gibt ja viele Möglichkeiten des zivilen Engagements in kleinen Initiativen vor Ort, wo man sich gegen beginnende oder schon verfestigte rechtspopulistische bis rechtsextreme Gruppen einsetzt, ganz besonders ja auch in seiner Geburtsstadt Dresden. Deshalb war der auch oft dort. Daran war er etwas am Zweifeln, weil er gesagt hat, da ist ja eine gewisse Demokratiemüdigkeit da. Das wird alles als selbstverständlich genommen. Freiheitsrechte, Demokratie, ja, das machen die schon. Und der Staat, der wird es auch schon richten. Aber am Ende, das war immer sein Credo, erhält nicht der Staat die Demokratie, sondern nur wir als Bürgerinnen und Bürger. Und da sah er zu viel Passivität. Und deshalb ging es ihm immer wieder darum, in unterschiedlichster, vielfältiger Form da auch drüber zu reden, das auch wirklich sichtbar zu machen, wenn sie wollen, anzuprangern öffentlich, aber dann auch Menschen zu motivieren, tut was, sonst geht wirklich das, was wir hier als stabile Demokratie hatten nach 1949, sonst verschwindet das schrittweise und ihr wacht auf und lebt in einem anderen System, einem autoritären.
Mir ist jetzt gerade noch mal, Frau Leutheser-Schnarrenberger, im Gespräch mit Ihnen klar geworden, was Gerhard Baum wirklich für eine Persönlichkeit war, für eine Politikerpersönlichkeit, aber auch was für eine Persönlichkeit als, ja, ich würde mal sagen, öffentlicher Jurist. Was würden Sie sagen, bleibt wirklich von ihm hängen? Was gibt er uns auch mit auf den Weg?
Gerhard Baum gibt einmal mit, dass egal wie der Wind weht, wie der einem ins Gesicht weht durch unglaublich viele auch globale Ereignisse, es ein festes Fundament gibt. Und das ist die Menschenwürde, das sind die Menschenrechte, das ist das Kämpfen für die liberale Demokratie in unterschiedlicher Form und das sich nicht beirren lassen. Und dann aber auch mit denen zu reden, die dieses System bedrohen oder gefährden oder unterlaufen wollen. Er hat keine einzige Auseinandersetzung gescheut, streitbar, ohne seine Haltung aufzugeben. Und das, glaube ich, sollte heute auch für uns alle im Bewusstsein sein. Stehen wir da zusammen, dann, glaube ich, haben wir schon einen ersten Schritt zum Zurückdrängen dieses ausgeprägten Rechtspopulismus und hin bis zum Rechtsextremismus getan.
Das sagt die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger über Gerhard Baum. Frau Leutheuser-Schnarrenberger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Über Gerhard Baum haben wir gesprochen mit Sabine Leutheuser-Schnarrenberger. Am 15. Februar ist im Alter von 92 Jahren Gerhard Baum gestorben. Und mit einem Satz von Gerhard Baum soll auch dieser Podcast jetzt zu Ende gehen. Ihn hat ein langes Leben lang die Frage umgetrieben, wie bekommt man das Grundgesetz, wie bekommt man auch die Menschenrechte, Zitat, ins Leben hinein? Wie werden gleiche Freiheitsrechte tatsächlich und wirklich Realität? Und das hier, das war seine klare und knappe Antwort.
Wenn wir das nicht tun, tut es niemand. Ja, die Verfassung muss gelebt werden.